1:6 verloren gegen Mannheim am Samstag. Das war wirklich eine katastrophale Niederlage für RWE. Wir sprechen drüber, woran es gelegen hat und gehen nochmal besonders auf die strittigen Szenen im Spiel ein. Das heißt auf die rote Karte gegen Klaus Jasula und den Elfmeter, wo sich Mannheim-Spieler Sascha Völke da auf den Boden geworfen hat und wo ziemlich viele nicht mit einverstanden waren, dass es da einen Elfmeter gegeben hat. Außerdem machen wir nochmal ein bisschen größeres Thema auf, schauen uns an, welche Baustellen sich da so über die Saison bisher ergeben haben und ob Trainer Uwe Koschinat die richtigen Mittel hat, um diesen Baustellen zu begegnen.
Von der Hafenstraße, Inside RWE, ein Podcast der WAZ.
Hallo liebe RWE-Fans, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Katrin Böcker und an meiner Seite sind die beiden RWE-Experten Martin Herms und Christian
Hallo.
Rausch.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ja, das war eine richtige Klatsche, die RWE da am Samstag bekommen hat. 1:6 auswärts gegen Mannheim. Das war die höchste Niederlage seit 12 Jahren und es war wirklich ja ein komplett wildes Spiel, wo wieder alles passiert ist, was hätte passieren können. Das ja in weiten Teilen für RWE auch sehr unglücklich war und an dem es eben dieses, wie Trainer Uwe Koschinat es genannt hat, Ergebnisdebakel gab. Martin, du warst ja vor Ort im Stadion. Sag uns, woran hattet ihr gelegen?
Tja, war wirklich so ein ganz furchtbarer Tag, an dem wirklich alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte. 1:6 Klatsch hat natürlich niemand kommen sehen. Bei einem Gegner, der total angeschlagen in das Spiel gegangen ist, ne? Die Mannheimer hatten 3 Niederlagen in Folge kassiert, RWE kam mit 7 Punkten aus der englischen Woche, aber was heißt das schon in der dritten Liga? Ja. Natürlich haben die Mannheimer auch eine enorme Qualität mit Lokemper, mit Okpala vorne und das haben sie dann auch gezeigt und ja, ist natürlich von der ersten Minute an alles schiefgelaufen für RWE. Ich glaube 2 abgefälschte Gegentore, unglückliches Eigentor, dann natürlich noch eine Schiedsrichterleistung, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber nichtsdestotrotz darfst du trotzdem nicht 6 Gegentore in Mannheim kassieren. Das war dann letztlich dann eine Blamage, wie das zustande gekommen ist. Wenn wir bedenken, dass RWE im letzten Spiel gegen Rostock eine Halbzeit die Null gehalten hat mit 10 Mann, dann kriegst du noch 4 Stück in den letzten 20 Minuten. Das darf einer Mannschaft einfach nicht passieren, egal welche Umstände es sich gehandelt hat. Das war einfach RWE nicht würdig, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und aber auch vorher. Aber da können wir gleich noch im Detail drüber sprechen.
Ja, Christian, was war so für dich die größte Baustelle?
Okay, an so einem Tag kann man, glaube ich, nicht von einer sprechen. Ne? Da ist so viel zusammengekommen. Die defensive Stabilität war nicht da. Nach vorne war es zu wenig. Und da kam wirklich so viel zusammen. Baustellen, die man gedacht hat, sie wären schon ein bisschen geschlossen nach Rostock, sind wieder aufgegangen. Und dementsprechend da erst einen rauszupicken, wäre wahrscheinlich unfair. Wir müssten wahrscheinlich über 10 bis 11 reden.
Okay, dann gehen wir direkt ein bisschen tiefer in die Analyse.
Szene des Spiels.
Martin, welche Szene möchtest du besprechen?
Ja, ich würde gerne über das 1:0, aber auch über das 2:0 sprechen, weil es ist ja viel darüber diskutiert worden, dass RWE ja so viel Pech hatte an diesem Tag. Ja, natürlich waren diese beiden Gegentore unglücklich, aber man muss sich auch mal die Entstehung anschauen. Und bei dem 1:0, da kommt erstmal unbedrängt eine Flanke rein und dann segeln da wirklich alle Essener vorbei. Klaus Jasula dreht sich irgendwie um, Luca Bazzoli schläft ein, geht nicht zum Ball. Ja, und dann landet der Ball bei völlig freistehenden Lokemper und der schießt drauf, dann wird der Ball abgefälscht, das kann halt mal passieren. Ja. So, und ähnlich war es auch bei dem zweiten Tor. Also wenn man mal sieht, wie Michael Schulz da verteidigt und völlig passiv da steht, nicht hingeht, dann kommt ein Ball rein und auch dann kann sowas mal passieren. Also wenn viele Flanken reinkommen in den Strafraum, dann unterläuft irgendwann mal ein Eigentor. Das ist halt so. Ne? Wenn man an das Spiel zurückdenken gegen Rostock, da haben sie wirklich alles wegverteidigt aus dem Zentrum und da sind jetzt eben mal 2 durchgerutscht. Aber es geht halt immer auch um die Entstehung und wie wurde da verteidigt und das war mangelhaft bis ungenügend. Das war eine defensive Nichtleistung, die RWE da in den ersten Minuten gezeigt hat und das hat Trainer Kosch natürlich auch völlig zu Recht angeprangert.
Furios Alonso, sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen, er war derjenige, der das Eigentor geschossen hat, natürlich total ärgerlich und
zumal auch das 1:0 abgefälscht hat.
Ja, ist ja natürlich bitter, aber wie gesagt, das kann passieren. Jetzt kein großer Vorwurf an Andreas Alonso, ja. Das ja passierte einmal in 200 Spielen vielleicht, dass du dann ja solche Szenen dann produzierst. Er war ja in den letzten Wochen eigentlich immer so der konstanteste Innenverteidiger und wie gesagt, also ich finde, man sollte eher über die Entstehung sprechen und die war einfach katastrophal und dann kommt das eben auch gar nicht zustande dann.
Ja. Christian, welche Szene hast du mitgebracht?
Die rote Karte gegen Klaus Jasula, weil sie zum einen nicht berechtigt war und zum anderen, weil sie jetzt eine Auswirkung hat auf die kommenden Spiele. Und jetzt gegen Hoffenheim, wo eine ganze laufstarke Mannschaft kommt, fehlen dir mit Jasula und Mustier die beiden laufstarken Sechser im Mittelfeld, die du irgendwie ersetzen musst. Hoffenheim kommt mit dem Lauf und dementsprechend wird das eine richtig hohe Bürde sein, die man da irgendwie aus dem Weg räumen muss. Und wenn man sich die Szenen nochmal anschaut, der eine hat es im Stadion gesehen, die anderen haben es mit 12 Wiederholungen bei Magenta Sport gesehen, dann war es einfach keine rote Karte und hat in dem Sinne das fortgesetzt, was die Saison bisher so gezeigt hat, dass gefühlt die Schiedsrichterleistungen eine Katastrophe sind. Vor der Saison wurde in der Medienrunde von Florian Mayer, Ex-Bundesliga-Schiedsrichter, noch gesagt, wie zufrieden sie auch schon letztes Jahr waren und diese Ausbildungsliga jetzt auch herhalten soll, um die Schiedsrichter alle fit mal zu machen für die erste und zweite Liga. Aber was ich jetzt bisher gesehen habe an Schiedsrichterleistungen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da viele aktuell von Thema sind für die erste oder zweite Liga, weil einfach vieles schief läuft und viele auch schlimme Fehlentscheidungen sind. Es ist ja nicht so, dass der ein oder andere mal ein bisschen patzt und sagt, oh, da gibt es eine Kleinigkeit, die man hätte korrigieren müssen. Es sind wirklich viele haarsträubende Fehler bisher.
Mhm. Und Jasula war dementsprechend auf 180, haben wir gesehen. Also erst wollte er mit dem Schiri wohl irgendwie noch diskutieren, hat ihn da so ein bisschen am Arm festgehalten. Und dann später hat er beim Magenta auch noch ein sehr wütendes Interview gegeben.
Das ist ja sogar bundesweit aufgegriffen worden. Genau. Das erster Spieler fordert Strafen für Schiedsrichter, Geldstrafen.
Das wird ihm aber nicht zugutekommen.
Das wird, genau, also wir werden ja sehen, heute oder morgen wird wahrscheinlich dann ein Urteil fallen, wie lange er gesperrt ist. Und wenn man davon ausgeht, dass für so eine rote Karte wegen groben Foulspiels, so wird es ja wahrscheinlich eingetragen worden sein, sowieso zwei Spiele immer anstehen. Und das Interview wird wahrscheinlich auch nicht förderlich sein. Und dann haben wir noch, was wir besprechen müssen, gesehen, dass der dem Schiedsrichter den Arm packt nach der roten Karte, was auch überhaupt nicht geht. Und das könnte nochmal die Strafe etwas erschweren. Und wenn er Pech hat,
dass er mindestens drei Spiele bekommt. Mhm. Also wie Christian schon angesprochen hat, zwei für das Vergehen. Wobei ich da auch sage, wenn es sich doch wirklich um eine krasse Fehlentscheidung handelt, so wie in der Vorwoche bei Tom Mustier, den Spieler dann nochmal zu bestrafen, finde ich wirklich hart. Da sollte man wirklich mal überdenken, ob man dann bei wirklich krassen Fehlentscheidungen dann nicht einfach mal die Spieler freispricht, ne? Und eben nicht sperrt. Aber er packt ihm ganz klar in den Arm. So, und das sind natürlich auch die Schiedsrichter und die Beobachter registriert. Und ich befürchte, dass er da leider für drei Spiele Minimum aus dem Verkehr gezogen wird. Das ist natürlich dann auch für RWE ein ganz, ganz extremer Rückschlag. Und ja, die Äußerung, Jasula hat Strafen für Schiedsrichter gefordert, da kann ich jetzt nicht mitgehen, finde ich jetzt übertrieben, hat er aus der Emotion heraus gesagt, wie Christian es ja schon angedeutet hat, die Schiedsrichter werden ja auch nach Leistung aufgestellt. Ich habe da auch gestern einen Austausch gehabt mit Alex Feuerherd, dem DFB-Schiedsrichtersprecher. Und er sagt, es läuft halt da genau so. Ist ja ähnlich wie bei Spielern, ne? Also wenn Schiedsrichter gute Leistungen zeigen, dann werden die entsprechend befördert. Spielen vielleicht mal in der zweiten Liga oder in der ersten Liga. Und der Schiedsrichter vom Samstag, den werden wir sicherlich nicht irgendwo höher sehen demnächst.
Mhm. Aus eurer Erfahrung, was hat das eigentlich für Gründe, wenn solche extremen Fehlentscheidungen passieren? Ist das dann, der hat es nicht richtig gesehen und will aber dann trotzdem hart durchgreifen? Oder
ja, das macht ja keiner extra, ne? Ja. Aber er hat es halt nicht richtig gesehen. Und wir meckern halt so häufig immer als Fans über den Videobeweis. Mhm. Und die dritte Liga zeigt ganz klar, der Videobeweis ist genau richtig und das einzig richtige Mittel. Denn er macht den Sport einfach fairer. Natürlich geht das Fans auf den Keks, wenn man noch irgendwie warten muss nach einem schönen Tor, man jubelt und dann muss man zittern, zählt das Tor, zählt das nicht. Aber Fakt ist, solche Diskussionen würden wir ja gar nicht führen, wenn es den Videobeweis gäbe. So, dann,
aber es ist illusorisch. Also sagen wir so, wer das eine oder andere gestern gesehen hat am Sonntag, der wird sich nochmal überlegen, ob er den Videobeweis wirklich für so toll findet. Aber ansonsten, es ist ja illusorisch für die dritte Liga. Wenn du Vereine hast wie Havelse oder Schweinfurt, die jetzt etwas kleiner sind, die werden sich diese Geschichte nicht leisten können. Du musst ja mehr Geld investieren. Du brauchst Kameramöglichkeiten, um das Ganze auch aufzulösen, solche Geschichten. Und das wird bei diesen kleineren Vereinen einfach nicht hinhauen. Und da reden wir über dicke sechsstellige Investitionen. Und jeder weiß, dass die dritte Liga wirtschaftlich eh schon immer so ein Problem ist. Also wird's nicht kommen. Es geht nur darüber, dass die Schiedsrichter besser werden. Und keine Ahnung, warum die so oft daneben liegen. Ob einige schon in der zweiten Liga im Einsatz sind und wissen, da haben sie einen Videobeweis. Wenn irgendwas ist und dann kommen sie runter in die dritte Liga und wissen auf einmal auch nicht mehr so genau, was los ist, aber es ist auf jeden Fall augenscheinlich, dass da viel mehr passiert gerade, was große, grobe Fehlentscheidungen angeht. Und ich hoffe einfach, dass sich das jetzt nicht durch die ganze Saison so zieht.
Es war natürlich unterm Strich eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Da gab es ja noch den Elfmeter hinterher, der keiner war. Aber Fakt ist, aber auch das haben die Essener auch nach dem Spiel gesagt. Bei aller Schiedsrichterkritik, wir müssen uns natürlich an die eigene Nase fassen.
Genau.
Und Fakt ist, es war ja keine rote Karte in der ersten Halbzeit bei 0-0, sondern zu dem Zeitpunkt lag Rot-Weiß 2-0 hinten. Natürlich wäre noch vielleicht was gegangen, wenn du ein frühes Anschlusstor machst. Kommst vielleicht noch zum Ausgleich, ist ja nicht auszuschließen. Aber Fakt ist, RWE lag nach einem schwachen Spiel zu diesem Zeitpunkt schon mit 0-2 zurück. So, und deshalb sollte man jetzt nicht zu viel über den Schiedsrichter sprechen, auch wenn es natürlich notwendig ist, dass man solche schwachen Leistungen anspricht, damit es auch vielleicht mal beim DFB mal da Bewegung reinkommt.
Was positiv ist, ist natürlich, dass das der erste Elfmeter zum Beispiel war, der keiner war, den RWE gegen sich bekommen hat. Über die ersten sechs müssen wir zum Beispiel nicht diskutieren. Die waren allesamt berechtigt. Kleine Lanze für den Schiedsrichter.
Ja, ihr habt es gerade gesagt, Thomas Thier auch vor kurzem eine rote Karte bekommen, wird im nächsten Spiel gegen Hoffenheim 2 noch fehlen. Jasula wird auch fehlen. Das heißt, da bricht eine große Mittelfeldachse auseinander. Und wir haben ja gelernt in der Vergangenheit, eigentlich Klaus Jasula muss immer spielen, weil er so eine wahnsinnige Sicherheit und Stabilität ausstrahlt. Wie will man denn diese Ausfälle jetzt ersetzen?
Das ist eigentlich die Luxusposition im Essener Spiel mit den beiden, Mustier und Jasula. Dahinter hat man Zweikowski, wo man vor der Saison gedacht hat, der startet jetzt durch. Man hat Kaiser als Alternative, der mehrere Positionen spielen kann. Müsel kann spielen, Bazzoli kann spielen. Also eigentlich hast du gedacht, da hast du gar keine Probleme. Jetzt fehlt dir Nummer 1 und Nummer 2 und der Rest ist irgendwie noch nicht so wirklich richtig in Form. Müsel war immer mal wieder verletzt. Zweikowski war selbst jetzt nicht im Kader, als eigentlich die U23-Regel das hergab. Da wurde lieber dann Wienand aus dem Tor genommen und mit Malte Brüning, der 21-jährige Torwart, in den Kader berufen. Also da scheint auch irgendwas im Argen zu sein. Bazzoli ist noch nicht richtig angekommen nach seinem Münsterwechsel. Also man hat jetzt tatsächlich da eine Baustelle, die man irgendwie lösen muss. Zumal mit Hoffenheim eine der laufstärksten Mannschaften kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie er es löst. Ich tippe, Bazzoli wird auf jeden Fall spielen. Ich glaube, du bist für Kaiser, könnte ich mir auch gut vorstellen, genau, weil der einfach von seiner Art her passt zu so einem Gegner, weil er ist giftig und haut sich da auch richtig rein. Vielleicht will er da trotzdem die offensivere Wante mit Müsel, aber ich hätte nicht gedacht, dass man am 9. Spieltag schon auf dieser Position eine Baustelle hat, weil viele ausfallen und einige nicht in Form sind.
Ja gut, wozu hat man Luca Bazzoli geholt? Also Stammspieler aus der zweiten Bundesliga von Preußen Münster. Der kam mit dem Anspruch, hier ein Stammspieler zu sein, jetzt muss er es endlich beweisen. So, er hat mir überhaupt nicht gefallen gegen Aachen, er hat mir jetzt auch am Samstag nicht gefallen, wobei ich sage, diese Konstellation passt einfach nicht. Du kannst nicht mit zwei so defensiv denkenden Sechsern in den Start gehen. Das ist eine absolute Angsthasen-Herangehensweise gewesen von RWE. Denn man hat beiden angemerkt, dass die fühlen sich nicht wohl, die Meter nach vorne zu machen. So in der zweiten Halbzeit hat sogar Jasula gemacht. Der hat die Schritte nach vorne gemacht, weil Bazzoli ja eher noch so, ja, noch defensiver denkt. Der kann ja auch Innenverteidigung spielen. Und das hat einfach nicht funktioniert. Trotzdem wird Bazzoli jetzt starten, weil einen defensiven Sechser brauchst du. Und dann würde ich, wie Christian schon sagte, mal auf Nils Kaiser setzen. Weil Nils Kaiser ist am ersten der Spieler, der das kann, was Thomas Thier verkörpert. Nämlich, er ist ein sehr, sehr laufstarker, zentraler Mittelfeldspieler, technisch sicherlich nicht auf dem Niveau wie Thomas Thier, aber er kann das wirklich gut. Und ich tue mich da schwer, Torben Müsel hinzustellen vor die Abwehr, weil das ist einfach nicht seine Position. Er ist für mich ein Zehner. Und von daher wäre ich in dem Fall mal für Kaiser.
Mhm. Und du bist eher bei Müsel, oder?
Nee, ich würde in dem Fall auch Kaiser oder Zweikowski, ja. Wobei ich eben wirklich jetzt nicht genau weiß, was mit Zweikowski ist, weil er war jetzt mehrmals nicht im Kader. Also irgendwie scheint ja Uwe Kuschinat da irgendwas nicht zu gefallen. Und deshalb würde ich wahrscheinlich auch auf Kaiser gehen, weil wir haben mit Torben Müsel das ja schon einige Male gesehen. Damals war es an der Seite von Thomas Eisfeld. Das waren halt auch zwei Offensivdenkende, die dann auf der Sechs waren. Und da sind die Gegner einfach so durchgegangen. Die kamen viel zu leicht dann auf die damalige Viererkette. Und ich würde jetzt in dem Fall, wenn man sieht, mit was für einer Spielkomponente Hoffenheim kommt, dann auch eher auf Nils Kaiser setzen. Wobei ich dann vielleicht Torben Müsel die Chance geben würde, für Ahmed Aslan mal zu starten und ihm da eine Chance zu geben.
Okay. Ihr habt es gerade schon angesprochen, es gab eine weitere sehr strittige Szene in dem Spiel, nämlich ein Elfmeter, schon wieder einen Elfmeter bekommen, weil Sascha Völke, ehemaliger RWE-Spieler, auch noch sich da irgendwie ein bisschen bereitwillig fallen gelassen hat, ohne dass groß was war. Ne?
Michael Koska. Ist gut. Das war eine absolut unverschämte Aktion von Sascha Völke, ein ehemaliger Essener. Beim Stand von 4-1, ne? So eine Schwalbe dazu begehen. Er hat ja noch, es gab ja nicht mal irgendwie einen Kontakt. Ist ja nicht so, dass er berührt wurde und dann versucht, den Elfer irgendwie zu ziehen, sondern das war ja eine Andi Möller Gedächtnisschwalbe. Also sowas Dreistes habe ich im Profifußball selten erlebt und dann auch noch gegen seinen alten Verein. Bei dem Spielstand, da wurde er auch noch von Koska drauf angesprochen. Ja. Und dann bleibt er da auch noch liegen und macht den sterbenden Schwan. Also ist unfassbar. Dafür sollte er sich in Grund und Boden schämen. Dafür sollte er bis zum Ende der Saison kein Glück mehr haben, sportlich. Und er verdient es auf jeden Fall, im Rückspiel von der ersten bis zur letzten Minute bei jedem Kontakt ausgepfiffen zu werden. So dreist war diese Nummer. Es ist ja so ein Lieblingsthema von mir. Da reden wir wieder über Jugendfußball. Ne? Von der Bambini bis zur E-Jugend wird nach Fairplay-Regeln gespielt. Fairplay-Regel heißt, kein Schiedsrichter. Man bringt den Kindern bei, diese Dinge selbst zu lösen. Ich sage dann auch immer, wenn es Foulspiele gibt, wenn der Ball im Aus war, gebt es zu, seid ehrlich. So. Und dann versucht man das den Tag täglich zu vermitteln. Ja, und dann sieht man dann so einen Typen im TV. Was willst du denen dann sagen? Ne? Also ich finde, für so eine Aktion gehört der Spieler nachträglich gesperrt, einfach nur um ein Zeichen zu setzen, weil sowas gehört sich einfach nicht. Ist natürlich nicht der Grund, warum RWE verloren hat. Trotzdem sollte man sich darüber schon sehr aufregen. Mhm.
Also Martin ist auf jeden Fall genauso auf dem Baum wie Jasula im Interview. Christian, wie siehst du das?
Ich würde es genauso sehen. Also da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Ne? Also das ist so eine bodenlose Frechheit. Da, die waren auch noch in Überzahl, 4-1 und Überzahl, kurz vor Schluss da so eine Nummer hinzulegen. Das ist einfach.
Ja, vor allem gibt es zu, da kriegst du noch einen Fairplay-Preis.
Also, ja, bei 4-1 kriegst du keinen Fairplay-Preis, ja, wenn du da sowas zugibst. Ja. Aber so hast du dir halt den Ruf kaputt gemacht. Und ich wäre auch als Trainer so, dass ich hätte öffentlich hingestellt und gesagt hätte, das wird er bei mir nicht nochmal machen, weil so will ich nicht gewinnen, selbst wenn es zum 1-0 eine Schwalbe gewesen wäre, zum entscheidenden Elfmeter in der 90. So will ich nicht gewinnen und so hat man nicht zu gewinnen. Und ich hoffe, dass er dann dementsprechend auch intern noch einiges an Klartexten mit auf die Reise bekommen hat.
Okay. Wir wollen uns ein bisschen mehr das große Ganze anschauen.
Top-Thema der Woche.
Trainer Uwe Koschinat hat ja zuletzt immer wieder betont, wie wichtig ihm defensive Stabilität ist. Jetzt hat RWE in 8 Spielen 16 Gegentore reinbekommen. Irgendwie nicht mehr ganz auf Kurs, die Mannschaft. Was ist da los und traut ihr ihm das zu, dass er die Mannschaft wieder zurück auf den Kurs bringt, den er in der Rückrunde ja sehr erfolgreich gefahren hat?
Also zunächst einmal verdient er schon das Vertrauen. Das hat er sich erarbeitet mit einer überragenden Rückrunde, weil wer weiß, wo Rot-Weiß Essen jetzt ohne Koschinat wäre. Also möglicherweise in der Regionalliga, dann hätte man sicherlich auch keinen Baubeschluss für das Stadion bekommen. Also man sollte ihm schon sehr, sehr dankbar sein für das, was er geleistet hat. Fakt ist, es ist ein Tagesgeschäft. Man hat ja bei Magenta Sport hinterher noch gesehen, dass sie dann immer so diesen Jahresvergleich machen. Auch da bin ich kein Fan von, weil es bringt ja nichts. Eine Saison fängt neu an und daran wird er jetzt gemessen. So, und wie bewertet man einen Trainer? Es geht jetzt darum, entwickelt er die Mannschaft weiter, ja oder nein? Wirklich verneinen kann man das, finde ich, nach 8 Spielen noch nicht, aber ist jetzt auch nicht so, als hätte die Mannschaft Fortschritte gemacht. Und es gibt einige alarmierende Zeichen. Das ist, wie du angesprochen hast, die Zahl der Gegentore. 16 Stück in 8 Spielen für einen Trainer, der sagt, definiert sich über defensive Stabilität. Das ist viel zu viel, das geht halt nicht, weil er opfert einen Tobias Kraulich mit überragenden Qualitäten im Spielaufbau. Er setzt in Mannheim auf eine defensive Doppelsechs mit Jasula und Bazzoli, lässt dafür einen Torben Müsel draußen. So, und dann kann es nicht sein, dass du dann 6 Stück bekommst, so unglücklich es auch war. Das weiß er aber auch, das hat er auch gesagt. Das war nicht so, wie wir uns das vorstellen. Das muss er dringend abstellen, denn zuvor gab es ja 20 Gegentore in 19 Spielen in der Rückrunde. Und Fakt ist natürlich, dann ist die zweite große Frage, holt der Trainer das Maximum raus aus diesem Kader? So, und da muss man bisher sagen, eher nicht. Das sagt Rot-Weiß ja auch. Also es war, ja, der Saisonstart war recht ordentlich, aber 12 Punkte nach 8 Spielen ist halt pures Mittelmaß.
Er holt,
so. Ja. Und das reicht einfach nicht. So.
Bisher war es immer so, oder ich habe die schlechtesten Leistungen habe ich nicht verstanden. Du hast dieses 4-3 in Wien, wo du denkst, boah, das löst eine Euphoriewelle aus. Und dann kommt das 2-3 gegen Aachen, was auch 2-9 hätte ausgehen können. Dann hast du dieses 3-0 gegen Rostock, erste Mal 0, alles super und lieferst so eine Leistung in Mannheim ab. Das macht keinen Sinn. Man kann es nicht erklären, wo das herkommt. Ja. Bisher haben sie es auf der anderen Seite aber auch immer geschafft. Lief's schlecht, haben sie einen rausgehauen. Ja. So haben sie dann irgendwo ein Zeichen gesetzt und haben sich dann wieder ein bisschen nach oben geschoben. Muss jetzt aber auch wieder kommen, weil sonst kann es tatsächlich relativ schnell eng werden in dieser dritten Liga. Da wird nicht lange gefackelt, da fliegen die Trainer reihenweise raus, sind jetzt schon wieder 3 weg. 60 hat es gerade gemacht, ein Punkt weniger als RWE und hat den Trainer entlassen. Generell bin ich auch dafür, dass er noch ein bisschen Kredit hat. Aber Marco Stegmann hat es ja selber gesagt, er ist auch nicht dafür, solche Jahrestabellen zu nehmen, weil jetzt die Ausgangslage eine ganz andere ist. Und er muss es jetzt schaffen, diese Spieler zu entwickeln, die Mannschaft zu entwickeln, um den Anschluss an die ersten Plätze nicht zu verlieren.
Genau, also diese fehlende Konstanz und du brauchst einfach irgendwie eine klare Linie. Also worüber definierst du dich, wenn er sagt über defensive Stabilität, ja, dann muss ich es ähnlich wie Osnabrück machen, dann muss auch häufiger mal die Null stehen. Kann man ja so wählen. Also ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz so verstanden. Zwischendurch hat er sich mal so ein bisschen widersprochen, weil er auch sagte, ja, wir haben eine neue Ballbesitzstrategie entwickelt und er sah sich so ein bisschen genötigt, aufgrund der Erwartungshaltung auch mehr mit Ball zu machen. Ballbesitzfußball ist die Königsdisziplin für Trainer im Profifußball. Ist halt nicht so einfach.
Ja, der nach Aachen wieder kassiert.
Die hat er dann wieder, genau, nach Aachen sofort dann wieder kassiert, da war vorbei. Und wenn er es eben so macht, dann muss natürlich hinten, dann muss man besser stehen, völlig klar. So, aber Fakt ist natürlich, die Mannschaft ist da, die Mannschaft hat das Potenzial, das hat sie ja angedeutet, nur sie muss es eben konstant machen. Und dann, wenn du dann solche Messlatten so hochlegst mit Spielen wie gegen Rostock oder zweite Halbzeit Wiesbaden, dann musst du es schaffen, das über konstanten Zeitraum hinzubekommen. Mhm.
Da müssen wir auch noch über die Offensive sprechen, nachdem wir über die Defensive gesprochen haben. Yannick Mause wieder in der Startelf als Sturmspitze. Dachte kurz, dass er jetzt endlich sein erstes Tor geschossen hätte, stand dann aber im Abseits. Und irgendwie war es schon wieder das Problem, über das wir schon so oft gesprochen haben, dass es dann nach vorne einfach zu harmlos ist.
Also ich verstehe bei Yannick Mause sowieso nicht. Also ich weiß nicht, ob ich in der Vorbereitung was verpasst habe, aber er hat ja eine Vorbereitung absolviert. Es ist ja nicht so, dass er aus einer ganz langen Verletzung kommt, oder habe ich irgendwas verpasst?
Nein, natürlich nicht.
Weil dass er einfach jetzt auch im Vorfeld schon immer gesagt bekommt, dass er in der englischen Woche nicht länger als eine gewisse Zeit gehen kann. Mhm. Das irritiert dann eben, vor allem wenn man sich so um den bemüht hat und so gekämpft hat, um diesen Spieler dann auch nach Essen zu holen. Und wenn dann natürlich Aussagen kommen, man wird erst den richtigen Mause in der Rückrunde sehen, dann ist das natürlich schon relativ hart. Genau wie die Aussage, die Marco Stegmann da getroffen hat, dass das erste Ziel jetzt ist, dass man mehr Punkte als in der letzten Rückrunde, in der Hinrunde hat. Mhm. Und ich habe immer so das Gefühl, dass vielleicht dem einen oder anderen Spieler dadurch ein Alibi gegeben wird. Mhm. Und habe ich zum einen der früheren RW-Präsidenten schon mal gesagt, dass es sehr, sehr kontraproduktiv sein kann, wenn man sich immer so klein macht. Mhm. Dann zeigt doch mal breite Brust und geht da mal raus und sagt so, jetzt, na, damals hat man immer so vor Wiedenbrück gesagt, so vom Bonner SC müssen wir auch erstmal schlagen und die haben auch Qualität. Und das Gleiche sehe ich so jetzt ein bisschen, dass man sich kleiner macht, als man ist. Und dann kommt das auch schnell, dass man so spielt wie ein Underdog oder so. Und deshalb bin ich der Meinung, man müsste da einfach viel, viel offensiver mit umgehen, mit eigenen Zielen. Man muss nicht den Aufstieg ausrufen, ne? Also keine Frage. Aber so ein Ziel, was ja irgendwo, glaube ich, auch schriftlich festgehalten ist bei RWE, dass man erstmal jetzt ein bisschen besser ist als in der letzten Hinrunde, das geht nicht.
Absolut peinlich. Also
du reden bist von auch anderer Meinung als Markus Stegmann.
Das ist so unfassbar Stegmann. Peinlich. 17 Punkte, ja nicht nur Stegmann, auch Pfeiffer in diesem Vereinsformat. Ja. Das kannst du doch nicht machen. Also das heißt dann 18 Punkte, dann wäre das eine erfolgreiche Hinrunde, Ziel erfüllt. Ich glaube nicht, dass Koschnet dann den Vertrag verlängert bekommt bei 18 Punkten. Nein, das geht einfach nicht. Und ich meine, natürlich, wie du schon sagst, du musst den Aufstieg nicht irgendwie als Ziel ausgeben. Wäre auch völlig vermessen angesichts der Qualität in der Liga. Aber in Summe ist Rot-Weiß ja Achter geworden. So, warum dann nicht sagen, komm, wir wollen uns verbessern? Das ist doch ein realistisches Ziel, damit kann man umgehen. Und damit hat man die Diskussion dann auch weggebügelt. Ne? Und da muss man nicht ständig drüber sprechen, weil so macht man sich ja total angreifbar. Also mit so einem total lächerlichen Ziel. Nein, das ist Rot-Weiß Essen, da muss einfach mehr kommen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch gerade bei Stegmann momentan, dass sie sich mehr mit den Dingen beschäftigen, die beispielsweise hier fallen oder in anderen Medien, als mit der eigenen Leistung. Das merkt man immer wieder. Jetzt kam ja schon wieder irgendwie so eine Stichelei von ihm im Magenta-Interview. Wir hätten da so eine Mause-Diskussion angezettelt. Ja, es liegt letztlich an Mause selbst, die Kritiker zu widerlegen. Ne? Er ist aus Kaiserslautern gekommen. Er ist jemand, der gezeigt hat, dass er in der dritten Liga performen kann. Und bisher ist das natürlich zu wenig. Also es war jetzt am Samstag auch ein ordentlicher Rückschritt, muss man sagen. Ich hatte ihn ja letzte Woche noch gelobt, weil die Leistungskurve so leicht nach oben zeigte. Genau, aber das war viel zu wenig. Klar, Abseitstor war ein bisschen unglücklich, aber in einer Szene übersieht er Ahmed Aslan total. Dann raubt er Mitsuta den Vorteil, der alleine auf Tor zugelaufen ist. Mause kommt aus dem Abseits und macht diese große Chance zunichte. Dann wird er wieder eine Halbzeit ausgewechselt. Nein, das ist bisher einfach zu wenig. Und nochmal auf Stegmann zurückzukommen, diese Aussage war natürlich auch ein Witz. Also, dass er dann sagt, der ist jetzt erst in der Rückrunde bei 100%, das geht doch einfach nicht. Also, der ist seit einem Monat da, der macht nichts anderes, der war nicht verletzt. So, das muss man von einem 27-jährigen Stürmer erwarten können, dass er irgendwann mal fit wird.
Aber wobei ich sagen muss, wenn sie sich gemüßigt fühlen, eventuell auch gegen uns irgendwas zu sagen oder gegen Sachen, die wir geschrieben oder berichtet haben, ist ja auch deren gutes Recht so erstmal. Ne? Also klar, wir kritisieren ja und möchten auch nicht, dass dann immer alles kommentiert wird zwingend. Aber wenn sie sich dazu gemüßigt fühlen, ist das völlig in Ordnung. Wir kritisieren, sie dürfen auch kritisieren, stehen wir auch drüber. Und genau wie sie vermeintlich drüber stehen, dass da Kritik kommt. Aber ja, es war halt jetzt...
Ja, mein Eindruck ist, sie beschäftigen sich einfach zu sehr damit. So. Und guck mal, also ich glaube, du warst in der Pressekonferenz heute beim MSV Duisburg, hast da den Trainer konfrontiert mit den Aussagen von Markus Stegmann, der ja im Magenta-Interview dem MSV jetzt plötzlich die Favoritenrolle zugeschoben hat. Und der sagte, ja, ehrt uns, ne, aber beschäftigen wir uns nicht mit. So, der hat da total souverän drauf geantwortet. Und ja, so macht man es dann einfach. Ne? Da darf man sich auch nicht von beeinflussen lassen, was jetzt ein Sascha Mölders sagt, was Viktoria Köln sagt, was die Konkurrenz irgendwie über einen sagt. Dann der Tenor ist ja immer, Rot-Weiß hat einen super Kader und ist Top-Favorit. Ja, da muss man doch cool mit umgehen. Da muss man doch stolz drauf sein. Ne? Stegmann hat diesen Kader ja auch zusammengestellt. Also ist doch wunderbar, spricht doch nur für ihn.
Du hast ursprünglich die Offensive angesprochen. Jetzt haben wir nur Yannick Mauser. Jetzt haben wir nur Yannick Mauser ein bisschen thematisiert.
Ja.
Auf den anderen Positionen gibt es ja auch noch einiges an Nachholbedarf. Ahmed Aslan weiß das selber. Er hat bisher 12 Meter-Tore gemacht, dann sonst nicht so großartig aufgefallen. Er kann deutlich mehr. Marvin Obus müssen wir nicht drüber reden. Ramin Safi ist auch ein Wellenbad, durch das er im Moment geht, mal gut, mal schlecht. Kaito Mitsuta, das war tatsächlich so die einzige Konstante, die aktuell da ist. Ne? Und ich bin gespannt, ob Marek Gansen jetzt ein paar Minuten mehr kriegt. Hat getroffen.
Kleiner Lichtblick.
Ne? Genau, kleiner Lichtblick. Mehr als treffen kann er nicht. Ob er zumindest ein paar Minuten mehr kriegt oder vielleicht sogar von Beginn an spielt, keine Ahnung. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Kuba Potocznik schon wieder
spielen kann. Ich glaube, dass er die ganze Woche noch ausfallen wird. Ist natürlich auch nicht so leicht. Ne? Ein Stürm 20-Jähriger, der jetzt schon die zweite Muskelverletzung hat. Ja. Da gehen auf jeden Fall die Alarmglocken mal an. Ja, und Marek Gansen, wie du schon sagst, ein kleiner Lichtblick, hat sich auf jeden Fall empfohlen, war ja 5 Spiele in Folge überhaupt nicht im Kader.
Ja.
Und ja, ich habe mich ein bisschen gefreut für den Jungen auf jeden Fall. Ich habe nach dem Spiel auch mit ihm sprechen dürfen. Man hatte so diese Erleichterung angemerkt, auch wenn es natürlich ein ganz mieser Umstand war, da 6-1 zu verlieren. Aber für ihn ist das sicherlich ein gutes Signal. Und natürlich ist er eine Option, warum ja nicht? Also wenn Mause gerade jetzt in der englischen Woche noch nicht gehen kann, wie RW das sagt, dann warum nicht so einmal reinwerfen?
Ja, wir werden es sehen beim nächsten Spiel gegen Hoffenheim 2, das am Mittwoch ansteht. Zu Hause an der Hafenstraße. Hoffenheim 2 gerade auf dem 3. Tabellenplatz, wobei ja, wir wissen, alle sind ganz nah beieinander, sind glaube ich nur 2 Punkte dazwischen. Die sind aber eigentlich ja so ganz gut auch in die Saison gestartet. Was glaubt ihr, was werden wir da für ein Spiel sehen?
Ich glaube, das ist in der englischen Woche ein sehr, sehr undankbarer Gegner. Mhm. TSG Hoffenheim 2 ist eine Vincent-Wagner-Mannschaft. Der ehemalige Essener, der jetzt sehr, sehr erfolgreich in Elversberg trainiert, hat diese Mannschaft zusammengestellt. Und da erkennt man auf jeden Fall noch die Handschrift von ihm. Vincent Wagners Mannschaften laufen fast immer mehr als der Gegner. Das ist eine extrem laufstarke Mannschaft mit sehr, sehr viel Talent, mit vielen Spielern, die die zweite Mannschaft eher als Zwischenstation für die erste Mannschaft sehen.
Vor kurzem, wo 19 deutscher Meister geworden sind.
Genau, da ist richtig, richtig viel Talent, richtig viel Qualität in dieser Mannschaft. An einem guten Tag kann ich so eine Truppe überrollen. Das hat man jetzt gesehen gegen TSV 1860 München in der Vorwoche in Englischen. Die haben da 5 Stück zu Hause bekommen. Das muss natürlich nicht sein. RWE muss da jetzt nicht Angst und Bange sein. RWE muss eine breite Brust haben. Das ist eine junge Mannschaft, die natürlich auch Leistungsschwankungen unterliegt. Natürlich kannst du Hoffenheim zu Hause schlagen an der Hafenstraße, gar keine Frage. Aber diese Laufstärke muss man auf jeden Fall als Warnung sehen.
Zumal ja die Doppel-6 fehlt, die richtig dagegen hält. Und jetzt gestern haben sie keine Bäume ausgerissen. Gegen Ulm zu Hause auch 0-0 gespielt. Aber
1-1.
Ist auf jeden Fall eine heiße Nummer, wenn die einmal ins Rollen kommen. Weil da wird die defensive Stabilität zwingend gefordert sein.
Die werden wahrscheinlich auch Bock haben, ne? Hafenstraße, Flutlicht, das ist ja für so Jungs dann immer auch noch ein Highlight.
Okay. Wir werden wieder darüber sprechen. Am Donnerstag zeichnen wir unseren Talk wieder auf. Das heißt, bitte schaltet schon am Donnerstag ein, nicht auf Montag warten. Wir melden uns da außerplanmäßig nach dem Spiel bei euch. Bis dahin wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf eurer liebsten Podcast-Plattform oder bei YouTube, wenn ihr uns eine Bewertung gebt, sehr gerne. Wir verabschieden uns von euch da draußen. Ich verabschiede mich von euch hier im Studio, Christian und Martin.
Ciao.
Vielen
ciao.
Dank und sagen Tschüss aus Essen.
Ciao.
Ciao.
Von der Hafenstraße. Inside RWE ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an vonnerhafenstraße@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.